SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. UBS-Angestellte manipulieren die Devisenmärkte an der internen Aufsicht vorbei. Nicht zuletzt dank Chatprotokollen wie diesem fliegen sie auf.
Wir dürfen nicht mehr frontrunnen. Compliance sitzt uns am Arsch.
Für diese Manipulationen zahlt die UBS nun eine Strafe von 770 Millionen Franken. Fakten und Einschätzungen jetzt und um eins im Tagesgespräch. Gesperrte Straßen, ausgelegte Stege, in Tessin sorgt der starke Regen für Behinderungen. Auf dem langen Weg von den Sorgenkindern zu den Musterschülern. China und die USA setzen sich neue Klimaziele, doch was sind sie wert? Und Himmelfahrtskommando zum Kometen Churi. Die Abkoppelung ist geschafft, nun steht das Minilabor der Raumsonde Rosetta vor der Kometenlandung. Rendezvous mit Simon Loy, schönen Mittag. Es war eine aufwendige, koordinierte Untersuchung von verschiedenen Aufsichtsbehörden. Untersucht wurden mögliche Absprachen und Manipulationen von Banken im Devisenhandel. Nun liegt also ein erstes Verdikt vor. 5 Großbanken müssen rund 3,4 Milliarden US-Dollar an die Behörden zahlen. Mittendrin die UBS. Sie muss mit insgesamt 774 Millionen Franken den größten Teil berappen. Die Einzelheiten hat Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Er stand früher selber im Sold der UBS. Heute ist Mark Branson als Direktor der FINMA der oberste Bankenaufseher der Schweiz. Er ist konsterniert ob der neuesten Verfehlungen in der Bankbranche.
Was wir entdeckt haben, ist der schwerste Fall von weit verbreiteter Marktmanipulation, den wir je gesehen haben.
Die Vorwürfe an die Adresse der UBS sind happig. Devisenhändler in Zürich Opfikon hätten mehrfach über längere Zeit Devisenkurse manipuliert, hätten sich etwa über Online-Chats abgesprochen. Die internen Kontrollen der Bank hätten versagt, erneut versagt, nach den bereits bisher bekannten Skandalen, so Branson.
Ich glaube, das ist für uns alle in Aufsichtsbehörden um die Welt eine große Frustration, dass wir haben. Nach der Aufarbeitung eines Skandals kommt leider die nächste.
Die FINMA zieht unrechtmäßig erworbene Gewinne der Bank ein in der Höhe von 134 Millionen Franken. So viel wie noch nie zuvor. Zudem fordert sie von der UBS, die Kontrollstrukturen zu verbessern, Bonuszahlungen an Devisenhändler zu begrenzen oder den Kundenhandel vom Handel auf eigene Rechnung zu trennen.
Das ist das strengste Maßnahmenpaket je von der Bankenaufsicht in der Schweiz. Weil es geht um nicht weniger als um das Vertrauen in unsere Märkte und die Integrität unserer Märkte.
Die UBS betont, sie habe bereits entsprechende Massnahmen eingeleitet und Mitarbeiter sanktioniert. In diesem Devisenmanipulationsfall muss die Bank aber noch mit weiteren, gar noch größeren Bußen rechnen, etwa vom amerikanischen Justizdepartement.
Und wir schätzen diesen Fall etwas genauer ein in wenigen Minuten hier im Rendezvous. Doch zuerst noch ins Tessin. Dort scheint der Regen endlos. Seit Tagen regnet es so viel, dass die Böden, Flüsse und Seen das viele Wasser langsam nicht mehr aufnehmen können. Zahlreiche Bahnlinien und Straßen im Tessin, aber auch in Norditalien sind unterbrochen. Inlandredaktor Elmar Plotzer fasst die Lage zusammen.
Angespannt ist die Situation insbesondere rund um den Lago Maggiore. Noch immer gilt dort die Gefahrenstufe 5, die höchste auf der Skala. Der Pegel des Sees steigt jede Stunde um etwa 6 cm und liegt jetzt bei über 196 Metern. Der Zivilschutz rät den Bewohnern des Quartiere Nuovo in Locarno, sie sollen sich überlegen, vorderhand bei Freunden oder Verwandten unterzukommen. Ufernahe Straßen in Locarno sind für den Verkehr gesperrt worden. Der Zivilschutz legt in der Stadt Stege aus. Auch der Pegelstand der Maggia steigt weiter an. Das Risiko von Überschwemmungen und Erdrutschen bleibt also bestehen. Probleme gibt es bereits im Bahnverkehr im Tessin wie auch in Norditalien. Auf der Strecke Cadenazzo-Luino gibt es Verspätungen. Und die Züge der Simplon-Linie verkehren derzeit nur bis Domodossola.
Und nun hat Karin Britsch weitere Meldungen des Tages.
Das Tessin kann in seiner Kantonsverfassung das Verhüllen des Gesichtes in der Öffentlichkeit verbieten. Das findet der Bundesrat und beantragt dem Parlament, die Verfassungsänderung zu gewährleisten. Das Tessiner Verhüllungsverbot betrifft sowohl die Vermummung bei Demonstrationen als auch Gesichtsschleier aus religiösen Gründen. Das Verbot könne bundesrechtskonform ausgelegt werden, schreibt der Bundesrat. Es seien zum Beispiel Ausnahmen innerhalb von Sakralstätten erlaubt. Sinnvoll seien solche Verhüllungsverbote allerdings nicht, hält die Landesregierung auch fest. Der Bundesrat prüft die Schaffung einer nationalen Adressdatenbank aller Einwohner in der Schweiz. Auf Gemeinde- und Kantonsebene sind diese Strukturen bereits vorhanden, nicht aber auf Bundesebene. Laut dem Bundesrat ergeben sich dadurch Schwierigkeiten, beispielsweise bei der Erhebung des Militärpflichtersatzes. Ebenso gibt es Probleme bei Betreibungsverfahren, wenn der Schuldner in einen anderen Kanton zieht. Die Bundesverwaltung erarbeitet nun mögliche Lösungsvorschläge, insbesondere sollen Datenschutzaspekte geprüft werden. Abgelehnt hat der Bundesrat aber den automatischen Adressdatenaustausch zwischen der Post und den Einwohnerdiensten. Nichts einzuwenden hat der Bundesrat gegen ein nationales Register für Gesundheitsberufe. Ziel des Registers ist es, den Patientenschutz zu erhöhen. So sollen etwa Disziplinarmaßnahmen und Fälle von Missbrauch oder Misshandlungen von Patienten national registriert werden. Mit dem neuen Gesetz über Gesundheitsberufe soll zudem die Qualität der Ausbildung des Gesundheitspersonals verbessert werden. Die Bundesverwaltung wird nun bis im Herbst 2015 einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten. Im Osten der Ukraine wird wieder intensiver um die Stadt Donetsk gekämpft. Korrespondenten von Nachrichtenagenturen berichten, die Stadt sei von Artilleriebeschuss erschüttert worden. Die Regierung in Kiew meldet mindestens 5 getötete Soldaten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, warnt vor einer weiteren Eskalation. Sie berichtet von einem neuen Konvoi mit über 40 nicht gekennzeichneten Fahrzeugen, von denen einige schwere Waffen geladen hätten. Niederlage für die Gegner des Schwarzen Piets in den Niederlanden. Der Nikolaus muss nicht auf seine Helfer mit schwarz angemaltem Gesicht verzichten. Dies hat das höchste Verwaltungsgericht in Den Haag entschieden. Der Stadtpräsident von Amsterdam habe kein Recht, die Schmutzlist zu verbieten, wegen möglicher Diskriminierung und Rassismus. In erster Instanz hatte ein Gericht in Amsterdam den Klägern noch Recht gegeben und den Schwarzen Piet als eine negative, stereotype Figur bezeichnet. In Afghanistan wird mehr Schlafmohn zur Opiumproduktion angebaut als je zuvor. Wie das UNO-Büro zur Bekämpfung der Drogenkriminalität mitteilt, hat die Anbaufläche auf fast 225.000 Hektar zugenommen. Man sei bei der Drogenbekämpfung gescheitert. Verantwortlich dafür seien die zunehmende Unsicherheit und die politische Instabilität. Afghanistan produziert rund 80% des weltweiten Opiums, dem Rohstoff zur Herstellung von Heroin. Im westafrikanischen Mali hat es einen weiteren Ebola-Todesfall gegeben. Ein Krankenpfleger, der einen Ebola-Patienten aus Guinea betreut hatte, ist an der Krankheit gestorben. Das teilt das behandelnde Spital in Bamako mit. Ein Teil des Personals der Privatklinik und Patienten seien in Quarantäne genommen worden. Das Wetter. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und von Westen her beginnt es zu regnen. Im Süden regnet es bereits und zum Teil auch intensiv. Morgen wird es dann überall trockener, im Westen und im Süden scheint teilweise die Sonne. Die Temperatur erreicht 10 bis 15 Grad.
Happige Strafe also für die UBS. Gut 770 Millionen Franken muss die Grossbank bezahlen, weil Mitarbeiter die Devisenmärkte manipuliert haben. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann, wie muss man sich diese Manipulationen vorstellen?
Ja, das ist schon erstaunlich, was für Missstände die FINMA da aufgedeckt hat bei der Bank. Offenbar haben die Devisenhändler der UBS nicht die Interessen der Kunden an die erste Stelle gestellt, sondern ihre eigenen Interessen und die Interessen der Bank. Das heißt, sie haben Geld gemacht für sich und für die Bank. Und zu diesem Zweck haben sie die Preise im Handel mit den Währungen, also zum Beispiel Dollar, Euro, absichtlich beeinflusst und verfälscht.
Und wer hat gelitten unter diesen Manipulationen?
Das ging häufig, nicht immer, aber das ging häufig auf Kosten einzelner Kunden, wobei man sich da eher Großkunden vorstellen muss. Es ist jetzt nicht klar aus dem Bericht, ob auch einfache Kunden der Bank zu Schaden gekommen sind.
Wie groß ist denn die Dimension dieses ganzen Skandals?
Der Devisenhandel ist der größte Finanzmarkt überhaupt weltweit. Wir sprechen da von einem täglichen Handelsvolumen von über 5 Billionen Dollar. Das sind mehr als 5.000 Milliarden Dollar täglich. Und da genügen schon kleinste Manipulationen, um einen extra Gewinn zu erzielen. Wie groß die Summen insgesamt sind, die die Banken sich so erschlichen haben, wissen wir nicht. Aber wir haben einen guten Hinweis auf die Dimensionen bei der UBS. Die Finanzmarktaufsicht, die hat nämlich 134 Millionen Gewinne eingezogen, die sich die Händler mit ihren Tricks erschlichen haben.
Was hatten denn die Händler konkret davon? Haben sie einfach höhere, bessere Boni gekriegt?
Ja, genau. Es geht darum, dass man ein gutes Ergebnis erzielt für die Bank und dann auch einen höheren Bonus bekommt. Also im Durchschnitt waren die Boni bei diesen Händlern das Dreifache des Fixlohns und zum Teil ging das bis hoch zum Siebenfachen des Fixlohns. Das ist natürlich dann schon ein großer Anreiz, um etwas zu manipulieren. Darum sagt die FINMA nun auch, diese Boni müssen runter, die müssen gedeckelt werden und sagt maximal das Doppelte des Fixlohns.
Nun, Jan Baumann, erstaunt es ja schon. Diese Geschichte, die geht nicht jahrelang zurück, sondern bis ins Jahr 2013 wurden die Devisen so manipuliert. Wie ist so etwas möglich nach all den Skandalen, die die UBS in letzter Zeit zu bewältigen hatte?
Das fragen sich eigentlich alle, die diese Berichte nun mit Staunen lesen. Man kann das eigentlich nur erklären, wenn man die Kultur kennt, die offenbar in diesen Handelsräumen bei den Banken herrscht. Die Leute sagen sich ja, wir müssen Geld verdienen, wir sind nicht da, um die anderen zu kontrollieren. Und dann kann es eben sein, dass man sich an diese offiziellen Weisungen und Richtlinien nicht im Detail hält und dass man einfach mal schaut, was man rausholen kann.
Der Chef der UBS ist ja derzeit Sergio Ermotti. Was sagt ihr dazu?
Ja, der ist bemüht, jetzt die Wogen zu glätten und ist auch bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten. Es laufen ja immer noch Untersuchungen, auch von Seiten der US-Justiz. Und da muss man natürlich schauen, dass man mit einem blauen Auge davonkommt und nicht allzu viel zahlen muss. Noch ist dieser ganze Prozess nicht abgeschlossen.
Also seitens der USA könnte auch noch was ziemlich Großes auf die UBS zukommen.
Ja, das könnte noch teuer werden für die Bank.
Einschätzungen waren das von SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann im Rendezvous. Und so geht's weiter bei uns. Wenn die beiden größten Klimaverpester der Welt die Umwelt sauberer machen wollen, dann hat das Signalwirkung. Nur welche? Wenn der vierte Mann nichts wissen will von einem militärischen Atomprogramm, Kapitel 200 und irgendwas im Tinner-Thriller vor dem Bundesstrafgericht. Und eine Abkoppelung für die Geschichtsbücher.
Now Phil has gone. It's on his path down to the comet. Definitely. We see it in telemetry.
Zum ersten Mal wird ein Raumschiff auf einem Kometen landen. Die Frage ist nur, wie? China und die USA spannen zusammen beim Klimaschutz. Die beiden größten Klimagasverursacher geben neue Ziele bekannt für die Reduktion von CO2. Sie wollen damit die Verhandlungen für einen neuen Klimavertrag beflügeln. Eine Einschätzung von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Um etwas mehr als einen Viertel wollen die USA ihren CO2-Ausstoß bis ins Jahr 2025 senken. Und China gibt erstmals einen Zeitpunkt dafür bekannt, ab wann sein CO2-Ausstoß nicht mehr weiter ansteigt, sondern sinkt. 2030 soll es spätestens soweit sein. Zudem soll der Anteil der Erneuerbaren im Land bis dann auf einen Fünftel wachsen. Ein Durchbruch für die Verhandlungen um einen neuen Klimavertrag sei dies, sagen Vertreter der Regierung von Barack Obama. Um ihr Ziel zu erreichen, müssten die USA ihre Anstrengungen beim Klimaschutz verdoppeln. Dieser neue Ehrgeiz werde es den anderen Ländern schwer machen, beim neuen Klimavertrag abseits zu stehen, der nächstes Jahr abgeschlossen werden soll. In der Tat ist es wichtig, dass die beiden größten Verschmutzer der Atmosphäre beim Klimaschutz vorwärts machen. Zusammen stoßen sie über einen Drittel des weltweiten CO2s aus. Ohne sie wäre ein neuer Klimavertrag politisch unmöglich. Ihre gemeinsame Ankündigung setzt nun Druck auf andere wichtige Schwellenländer auf, Brasilien und China zum Beispiel. Darum begrüßen Umweltverbände und auch die UNO-Klimasekretärin Cristiana Figueres die US-chinesische Ankündigung. Allerdings reichen die neuen Angebote aus Washington und Peking vermutlich nicht, um eine Erwärmung der Erde um mehr als 2 Grad zu verhindern. Auf dieses Ziel hat sich die Staatengemeinschaft eigentlich geeinigt. Das heißt, die beiden Länder müssten ihre Anstrengungen in 10, 15 Jahren noch einmal deutlich verstärken. So wie übrigens auch Europa, das vor einigen Wochen seine Klimaziele für den neuen Vertrag bekannt gegeben hat, und auch die Schweiz. In puncto Wirkung fürs Klima sind die neuen Ziele also zu wenig ambitiös. Aber sie bringen dringend nötigen Schwung in die Klimaverhandlungen, die in wenigen Wochen in Lima weitergehen werden. Es zeichnet sich nun ab, dass der neue weltweite Klimavertrag kein Meisterwerk, sondern die erste Folge eines Fortsetzungsromans sein wird. Zum ersten Mal werden sich zwar alle Staaten zu Maßnahmen fürs Klima verpflichten, aber diese Verpflichtungen werden vermutlich noch zu tief sein und müssten innerhalb weniger Jahre deutlich nachgebessert werden.
Nicht nur die USA und China, auch die Schweiz will mehr erneuerbare Energien. In gut 2 Wochen beginnt der Nationalrat damit, die Energiestrategie 2050 zu beraten. Es drohen Abstriche, beispielsweise bei den Förderbeiträgen. Die Unternehmer, die den Umbau der Energieversorgung umsetzen, die schauen zwar mit gemischten Gefühlen auf die kommende Debatte, glauben aber ungebrochen an die erneuerbare Energiezukunft. Christian von Burg hat mit führenden Vertretern aus der Branche der erneuerbaren Energien gesprochen.
Man sieht nicht mehr die Wollpullover der Ökopioniere, sondern Jacketts und weiße Hemden hier am Kongress der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Es geht ums Business. Versammelt sind die Profiteure der Energiewende, aber auch die, die wissen, was wie viel kostet und was machbar ist. Hans-Peter Eicher zum Beispiel, Verwaltungsratspräsident eines Planungsunternehmens für Energie- und Gebäudetechnik mit 130 Mitarbeitern. Er sagt über die Energiestrategie des Bundesrates:
Sie geht für mich in die richtige Richtung, aber sie geht zu wenig weit.
Die Ziele des Bundesrates seien gut, aber
wenn man Ziele vorgibt, wie langfristig eine Tonne CO2 pro Person und Jahr, muss man wirklich auch sich ernsthaft Rechenschaft darüber abgeben, welche politischen Rahmenbedingungen müssen wir setzen, damit wir überhaupt eine realistische Chance haben. Und da sehe ich schon noch Defizite.
Eicher hat durchgerechnet, wie die bestehenden alten Gebäude der Schweiz mit heute schon bewährter Technik umgebaut werden können. Und zwar so, dass sie bis in 60, 70 Jahren fast kein Heizöl mehr brauchen. Er rechnet mit Mehrkosten von 5-20% gegenüber Öl- oder Gasheizungen. Aber, sagt Eicher, ohne sanften Druck gehe es nicht. Es brauche höhere Lenkungsabgaben.
Und dann sind natürlich die Kantone gefordert, sukzessive Elektroheizungen aus dem Gebäuden wegzubekommen und erneuerbare Energien bei der Sanierung als Pflicht einzuführen.
Als liberalen Unternehmer schmerze es ihn natürlich, Verbote zu fordern, aber er sehe keinen anderen Weg, denn die Investitionen, die man in den nächsten Jahren tätige, die wirkten sich bis weit in die kommende Generation aus. Und so sei es eben auch sinnvoll, in den großen Städten jetzt Fernwärmenetze voranzutreiben und die Hausbesitzer zu verpflichten, sich früher oder später auch daran anzuschließen. Das sieht auch Hans-Rudi Schweizer so. Er ist der Chef eines Metallbau- und Solarunternehmens mit knapp 600 Mitarbeitern. Er sagt über die Energiestrategie des Bundes:
Es ist nicht der große Wurf, aber es ist der richtige Wurf für die heutige Zeit.
Denn es gäbe Investoren und Unternehmen Planungssicherheit. Für Schweizer ist es zentral, dass die Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung von 1,5 auf 2,3 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde im Parlament nicht wieder gekippt wird. Sonst reichten die Gelder zur Förderung der erneuerbaren Energien nur noch bis übernächstes Jahr. Und was sagt Schweizer an die Adresse anderer Wirtschaftsverbände, die die Energiewende nur mit angezogener Handbremse angehen wollen?
Ich würde den anderen sagen, seid etwas mutig und seht die Chancen.
Aber wie auch immer die Politik entscheiden wird, in der Branche ist man der Meinung, dass sich in den letzten 4 Jahren so viel geändert hat, dass die Energiewende kaum mehr zu stoppen sei. Kurt Frey zum Beispiel, Geschäftsführer von Flumrock, einer Firma, die mit 260 Mitarbeitern Gebäudedämmungsplatten herstellt. Frey schwärmt von neuen Photovoltaik-Panels in verschiedenen Farben, mit denen sich jetzt auch Fassaden ganz neu gestalten ließen.
Ich glaube, das wird ohnehin Bauherren oder auch Architekten beflügeln, solche Produkte auch von alleine, sage ich mal, ohne Förderbonus einzusetzen.
Das Vertrauen der Praktiker in die Innovationskraft der Technik scheint also größer als das Vertrauen in die Politik.
Hier gleich: die Vogelgrippe ist zurück. Doch zuerst Atombombe, Geheimdienste, Aktenvernichtung. Der Fall um die Gebrüder Tinner und deren Vater hat alle Bestandteile eines Thrillers. Er beschäftigte jahrelang Politik, Gerichte und Öffentlichkeit. Vor 2 Jahren hatte das Bundesstrafgericht die Tinners schuldig gesprochen, weil sie die Herstellung von Kernwaffen gefördert hatten. Im Nachgang muss sich heute nun der 4. Mann in der Affäre Tinner vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten, ein 65-jähriger Ingenieur. Dieser hatte ein Steuersystem für Zentrifugen entwickelt. Ich fragte Alexander Grass in Bellinzona, was hat denn der Beschuldigte heute vor Gericht gesagt?
Ja, er hat diesen Auftrag zugegeben, dass er eine Steuerung hätte entwickeln sollen für eine Uran-Hochanreicherungsanlage. Das hat er also zugegeben. Er hat gewusst, dass es um ein Atomprogramm gegangen ist, hat aber behauptet, dass er erst im Oktober 2003 gewusst habe, dass es eben um ein illegales Atomwaffenprogramm in Libyen gegangen sei, also recht spät, bevor die Sache aufgeflogen ist.
Hat das denn die Anklage, also den Staatsanwalt, zufriedengestellt, dieses Zugeben?
Ganz und gar nicht. Der Staatsanwalt hat aus zahlreichen Einvernahmeprotokollen zitiert und aus anderen Zeugenaussagen. Der Beschuldigte selber, der hat offenbar selber mehrfach gesagt, dass er schon früh Bescheid gewusst habe über diesen Zweck. Der Turning Point, der entscheidende Punkt, war wohl der Einbruch der CIA bei der Familie Tinner. Das war im Juli 2003. Ab diesem Zeitpunkt habe der Beschuldigte gewusst, was los gewesen ist. Im Übrigen sei die Darstellung völlig unglaubwürdig. Die Hochanreicherung von Uran sei im Normalfall eine höchst geheime Sache, findet statt in Hochsicherheitstrakten. All das hat es hier nicht gegeben. Dem Beschuldigten hätte von Anfang an klar sein müssen, dass da irgendetwas nicht stimmt an dem Auftrag.
Schauen wir doch noch kurz das Verhältnis dieses Ingenieurs zu den drei Tinnern an. Wie sah das aus?
Nun, die Tinners, die waren natürlich näher dran an diesem Atomwaffenprojekt, das muss man sagen. Die Tinners haben aber ihrerseits eine ganze Reihe von Lieferanten engagiert. Darunter war der jetzt Beschuldigte. Er hat eine Steuerung gebaut für diese Zentrifugen. Mit diesen Zentrifugen wird das Uran so angereichert, dass es dann auch als Sprengstoff für die Atombombe dienen kann. Also er war ein kleines Rad in einer großen Maschine, aber natürlich ohne eine solche Steuerung für die Zentrifugen läuft gar nichts.
Alexander Grass, worauf können sich eigentlich die Richter in Bellinzona stützen? Der Bundesrat höchstpersönlich ließ ja das Material aus dem Tinner-Verfahren schreddern, vernichten.
Ja, die Verteidigung hat das genau gefordert heute früh, dass das Verfahren gleich eingestellt wird wegen der Aktenvernichtung durch den Bundesrat. Das Gericht hat das abgelehnt. Das Gericht hat darauf hingewiesen, dass die Tatvorwürfe, die hier zur Debatte stehen, alle belegt sind durch das Beweisdossier, das dem Bericht vorliegt.
Was heißt das? Ist ein Schuldspruch wahrscheinlich?
Das ist schwer abzuschätzen. Mich persönlich haben die Äußerungen des Staatsanwalts des Bundes überzeugt. Der Staatsanwalt hat zeigen können, dass der Beschuldigte schon relativ früh Bescheid gewusst hat, dass es sich um ein illegales Atomwaffenprogramm handeln konnte, dass der Beschuldigte nicht gehandelt hat. Das ist ihm zur Last zu legen. Es liegt natürlich am Gericht, die Schlussentscheidung zu fällen aufgrund der gesamten Aktenlage.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Alexander Grass vom Bundesstrafgericht in Bellinzona. Und inzwischen hat auch die Verteidigung gewartet. Sie verlangt einen Freispruch. Ja, plötzlich taucht sie einfach wieder auf, die Geflügelpest, besser bekannt als Vogelgrippe. Der jüngste Seuchenausbruch kommt aus einer Trutenhaltung in Norddeutschland. Dort wurde in den letzten Tagen zum ersten Mal in Europa das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 festgestellt. Was macht die Schweiz? Sie reagiert. Inlandredaktor Peter Maurer.
Das Ziel sei klar, sagt Sabina Helfer vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
Man will verhindern, dass die Geflügelpest, die jetzt in einer kleinen Region in Deutschland grassiert, in die Schweiz eingeschleppt wird.
Bei den Vorsorgemaßnahmen, die ab heute greifen sollen, geht es im Moment vor allem um den Schutz der Schweizer Geflügelbestände und weniger um die Konsumenten. Zwar wurden auch Importverbote für Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse erlassen, diese spielten aber bei der Übertragung des Erregers eine untergeordnete Rolle, betont Helfer. Viel wichtiger sei, dass keine Lebendware aus den betroffenen norddeutschen Regionen in die Schweiz komme. deshalb das Einfuhrverbot für
lebendes Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und Bruteier aus Schutz- und Überwachungszonen in Deutschland.
Frage: Wann kam denn letztmals Geflügelware aus Mecklenburg-Vorpommern in die Schweiz?
Also nach unseren Kenntnissen ist seit 1. August 2014 sind solche Warenlose nicht mehr in die Schweiz gelangt,
sagt die Bundesamtssprecherin und meint zum Risiko einer Verbreitung der Seuche in der Schweiz.
Die Gefahr wird im Moment als klein eingeschätzt und trotzdem, man muss solche Ausbrüche sehr ernst nehmen.
Zumal die Veterinärbehörden vor einem Rätsel stehen. Wie kam das aggressive H5N8 Vogelgrippevirus, das bislang nur aus Asien bekannt war, in den norddeutschen Trutenbetrieb, wo mittlerweile über 30.000 Masttiere getötet werden mussten? Eine Übertragung durch Wildvögel erscheint Forschern derzeit nicht schlüssig. Es habe aktuell keine Zugvogelbewegungen zwischen Südkorea und Deutschland gegeben, wird auf Spiegel Online ein Experte des zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts zitiert. Möglicherweise wurde H5N8 via mitgebrachte Geflügelprodukte in Deutschland eingeschleppt. Übrigens, ein Überspringen des nun erstmals in Europa entdeckten Virustyps auf Menschen ist bis heute nicht bekannt. Die klassische Geflügelpest oder Vogelgrippe hat sich seit 1997 mit dem damals neuen Virenstamm H5N1 in vielen Ländern ausgebreitet. Dieser kann vom Tier auf den Menschen übertragen werden.
Vor 10 Jahren hat sich die Raumsonde Rosetta auf den Weg gemacht, von der Erde zum Kometen Jury, 6,5 Milliarden Kilometer weit. Mit dabei, quasi im Gepäck, hat Rosetta ein wertvolles Minilabor namens Philae, das heute, wenn alles klappt, auf dem Kometen aufsetzen und dann Proben nehmen soll. Eben, Katharina Boxer von der Wissenschaftsredaktion, wenn alles klappt. Denn das Unterfangen ist doch ziemlich komplex, aber zumindest die Abkoppelung von Rosetta, die scheint gelungen zu sein.
Ja, Rosetta und ihr Länder, das Kometenlabor Philae, haben sich getrennt. Um 10.04 Uhr kam das Signal von der Raumsonde Rosetta, dass sie Philae fallen gelassen hat Richtung Komet Churyumov-Gerasimenko. Und entsprechend groß war natürlich die Erleichterung in den Kontrollzentren in Darmstadt, Köln und Toulouse. Ob Philae allerdings im richtigen Tempo und in die richtige Richtung schwebt, das ist noch nicht klar.
Wann weiß man denn mehr?
Rosetta musste eben für dieses kosmische Wurfmanöver eine Drehung machen und um sich wieder in die Ursprungsposition zurückzudrehen, brauchte sie Zeit, etwa 2 Stunden. Kurz nach 12 hat sie nun gefunkt, die Sonde Rosetta. Und zwar zur Ehre, dass sie wieder Kontakt zu Philae aufnehmen konnte. Die beiden sprechen also wieder miteinander. Ein heikler Moment überstanden, doch der heikelste Moment dieser Mission folgt erst noch, das ist nämlich die Landung.
Eben, landen muss man können auf diesem Kometen. Was macht denn diese Landung so schwierig?
Zum einen könnte Philae auf steilem Gelände aufsetzen und einfach umkippen. Vor allem aber hat der Komet praktisch keine Anziehungskraft. Der Lander, der hier auf der Erde 100 Kilo auf die Waage bringt, wiegt auf dem Kometen deshalb nur gerade 1 Gramm, ist also wirklich ein Federgewicht. Das heißt, wenn der Lander aufsetzt, muss er zuerst unverzüglich mit seinen 3 Beinen sich in die Erde bohren bzw. in den Boden dieses Kometen und mit Harpunen festkrallen. Er würde sonst nämlich wie ein Ball wieder ins All zurückhüpfen. Die letzten Gerätechecks über Nacht haben allerdings gezeigt, dass ein wichtiges Gerät für dieses Manöver ausgefallen ist. Dennoch, die Experten im Kontrollzentrum in Darmstadt zeigten sich heute Morgen zuversichtlich, dass Philae eben auch trotz technischer Probleme genug Bodenhaftung entwickeln kann.
Eben, und diese Zuversicht, die teilen wir, da klappt alles, sagen wir jetzt mal. Und dann, was haben wir davon?
Ziemlich viel neues Wissen, auch über uns selber. Kometen sind nämlich eine Art Zeitkapseln. Sie enthalten sehr viel unberührtes Material, das noch aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems und damit der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren stammt. Und die Untersuchung des Kometen könnte deshalb zum Beispiel die Frage zumindest teilweise beantworten, ob das Wasser auf der Erde vom Kometen stammt und ob jene Chemie, die auf der Erde vor 3,7 Milliarden Jahren zum Leben erwachte, ihre Ursprünge ebenfalls auf diesen riesigen, schmutzigen kosmischen Schneebällen hat.
Hochspannendes trägt sich dazu. Vielen Dank, Katharina Boxler von der Wissenschaftsredaktion. Und ob das ganze Unterfangen geklappt hat, werden wir heute Abend also wissen. Und mehr dazu zu hören gibt es im Echo der Zeit ab 18 Uhr. Jetzt ist es 1:1. Wieder kann die UBS also ein Häkchen machen in der Kolonne der bereinigten Altlasten. 770 Millionen Franken Strafe zahlt sie für Devisenmanipulationen. Wir besprechen diesen Fall gleich im ersten und vierten nach Karin Britsch und den Schlagzeilen dieses Mittags.
Im Skandal um manipulierte Devisenkurse müssen die UBS und weitere Grossbanken also eine Buße zahlen. Die UBS allein wird mit 774 Millionen Franken gebüßt. Im Tessin regnet es anhaltend. Der Seepegel des Lago Maggiore steigt pro Stunde um etwa 4 cm an und hat inzwischen den Stand von 196 Metern erreicht. Der Bahnverkehr im Tessin ist eingeschränkt. In seiner Kantonsverfassung darf das Tessin das Verhüllen des Gesichtes in der Öffentlichkeit verbieten. Das Verbot könne bundesrechtskonform ausgelegt werden, schreibt der Bundesrat und beantragt nun dem Parlament, die Verfassungsänderung zu gewährleisten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.